bist die Quelle des Lebens und von dir leben wir. Wir sind hier zusammengekommen, Gottes Wort zu hören, aus der Bibel zu lernen, uns inspirieren zu lassen und motivieren zu lassen, damit in unserem Glaubensleben, sogar im Leben überhaupt weitergeht. Ich freue mich für alle, die gekommen sind. Mein Thema ist heute, Gott sucht sich selbst seine Leute. Er sucht sich selbst seine Mitarbeiter, seine Jünger, seine Vertreter, sein Bodenpersonal. Gott sucht sich selbst. Höre Gottes Wort, denn das ist, was uns lebendig macht, was uns Ewigkeitswerte vermittelt, was unseren Glauben stärkt. Und Glaube kommt aus der Predigt, steht im Wort Gottes. Und genau deshalb ist es so wichtig, höre Gottes Wort, und Gottes Wort kommt nicht leer zurück. So, nur nebenbei, ganz herzlich lade ich dich ein zu den nächsten Gottesdiensten hier. Am Samstag, also morgen, wird das Thema sein, Jesus ist der große Verwandler, Veränderer. Dann am Sonntag wird das Thema sein, Gott sorgt für dich. Gott hat dich nicht aufgegeben, Gott hat dich nicht vergessen. Er liebt dich, er kümmert sich um dich. Er sagt, mein Kind, was kann ich für dich tun? Immer wieder, was kann ich für dich tun? Deshalb vertraue Gott dein Leben und du wirst nichts zu Schanden werden, du wirst nicht blamieren. Erwarte Großes von Gott und du wirst Großes auch bekommen. Gott sorgt für dich. Wird das Thema sein am Sonntag. Dann am Mittwoch ein sehr gutes Thema. Jesus ist Mensch geworden. Er wurde einer von uns. Er kann mit uns mitfühlen. Er weiß, was Schmerz ist. Er weiß, was Freude ist. Er weiß, was Traurigkeit ist. Er ist ein Mensch aus Fleisch und Blut geworden, obwohl er Sohn Gottes war. Er hat sich vermenschlicht, damit wir uns vergöttlichen können. Nur nebenbei. Gott sucht sich seine Leute selbst. Das Thema hier. Ich möchte die Geschichte von Andreas betrachten, seine Berufung. Andreas war einer der ersten Jünger Jesu. Der hat dann noch, ja, er war ein richtiger Missionar, dieser Andreas. In Johannes 1, Vers 37 lesen wir seine Geschichte. Er war der erste von 5 Nachfolger Jesu. Der Andreas, dann kam der Johannes, dann kam der Petrus, dann kam der Philippus und dann kam der Nathanael. Und so, also er hat die Leute auch zum Teil zum Heiland gebracht. Und der Bruder von Petrus ist er gewesen. Und wir wollen ganz kurz zuerst mal sein Leben skizzieren. Und was war der Andreas? Dieser Bruder von Simon Petrus, weißt? Der Andreas stand im Schatten von Petrus. Der Petrus war der große Apostel, verstehst du? Und er, immer wieder der Kleine wahrscheinlich, obwohl er klein war oder nicht, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, er war nicht der Wortführer. Er war nicht dieser große Apostel Petrus, auf den Jesus seine Kirche und Gemeinde bauen wollte oder will. Andreas und Petrus, die waren wohnhaft in Bethsaida. Vom Beruf waren sie Fischer. Wahrscheinlich haben sie eine Fischereigenossenschaft gehabt. So, damit sie zusammengearbeitet haben. Dann sind sie von Bethsaida nach Kapernaum gezogen. Und Kapernaum war eine größere Stadt. So, da ist sehr viel passiert in Kapernaum. Jesus ist dann dort auch begegnet den Menschen. Mehr und mehr hat er sie dann aufgesucht. So. Zuerst mal ganz kurz ein paar andere Gedanken über Bethsaida. Bethsaida wird in der Bibel sehr schlecht dargestellt. Dann sagt der Herr Jesus, Bethsaida, wenn all die Wunder, die bei dir geschehen sind, all die Wunder, verstehst, in Sodom und Gomorra geschehen wären, dann wäre Sodom und Gomorra nicht untergegangen. All die großen Wunder und die großen Taten Gottes. Und sie haben viel gesehen, viel erlebt dort in Bethsaida, aber die Leute haben sich irgendwie verstockt. Und je mehr man hört, man wird überfüttert und die Leute werden satt. Ach ja, das wissen wir ja schon alles und so weiter. So, aber dieser Andreas, er war suchend. Andreas gehörte zu denen, die also interessiert waren. Er war beim Johannes und dem Täufer, als der Johannes der Täufer Jesus kommen sieht und sagt, das ist das Lamm Gottes. Dann hat er gesagt, wie bitte? Und er läuft dann Jesus nach, gibt den Johannes auf, den Johannes den Täufer, und das ist der Messias, den haben wir gefunden. Und später sehen wir immer wieder, ist er begeistert von dem Messias, was er erlebt hat, was er gesehen hat. Also er war ein brennendes Zeugnis von dem Herrn Jesus Christus. So, und diese Leute hier, die Jesus später nachfolgten und seine Apostel wurden, das waren Leute, die auf den Messias warteten, auf eine bessere Zeit, auf eine gute Zeit, auf eine friedvolle Zeit, auf eine Zeit, die ja Wohlstand und Wohlergehen bringt. Das waren die Leute, die so um Johannes den Täufer waren, wahrscheinlich auch bei der Essener, das war so eine Bruderschaft, eine eine Gemeinschaft, da gab es die Pharisäer, die Sadduzäer und dann die Essener, von denen wird zwar nicht viel in der Bibel berichtet, aber das waren die, sie hatten alles gemeinsam, sie warteten auf den Messias, sie hielten nicht zum Tempel, sondern sie haben eine extra Clique so gebildet, sie waren draußen in der Wüste nachher, in Qumran war ihre Zentrale, sie warteten auf den Messias und Jesus verkehrte in diesen Kreisen der Essener. Nur nebenbei, so, und aus diesem Kreis kommt dieser Andreas und plötzlich, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Plötzlich, Gott besucht uns, plötzlich wirkt Gott und plötzlich, wie gesagt, tritt Johannes der Täufer auf. Nach 400 Jahren Schweigen Gottes, es ist schlimm, wenn Gott nicht mehr redet, 400 Jahre. Vor 400 Jahren war der letzte Prophet, der Malachi, der geweissagt hat, und dann war es aus, Sendepause, Loch und dergleichen. Und dann plötzlich tritt Johannes der Täufer auf und als Wegbereiter, und der Malachi sagt, da kommt ein Wegbereiter. Aber 400 Jahre mussten die Leute warten. Weißt du, wenn Gott uns Verheißungen gibt und wenn wir nicht würdig sind, können wir mal ein paar hundert Jahre warten, bis das passiert. Gott gibt Erweckungen. Und wenn wir die Erweckung verpassen, dann können wir wieder 40 Jahre warten. Das ist das Gewöhnliche, was man so erlebt. Also, da heißt es hier in dem Evangelium, noch wartet ihr auf den Herrn. Ihr wünscht, dass ein Boten und so weiter. Und da kommt einer und der wird von Gott bestätigt. Und wir wissen, dass auch die Bestätigung bei der Taufe Jesu, plötzlich die Taube aus dem Himmel, die Stimme vom Himmel und plötzlich, dass Jesus im Wasser steht und zu dem wird gesagt, das ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Muss vorstellen, die waren begeistert, als sie das erlebt haben, diese Stimme aus dem Himmel. Mein Sohn, mein geliebter Sohn, an dem habe ich wohlgefallen. Und die Kunde hat sich ganz schnell verbreitet. Der Ananias hat gleich Ja zu Jesus gesagt, gleich ist mitgegangen. Und wir wissen ja aus der Überlieferung, Tausende strömten am Jordan. Andreas war auch einer, aber er machte Hieb und Stich fest. Also viele folgen manchmal so Sensationen, großen Bewegungen oder Kampagnen oder Evangelisationen oder ja Menschen, die was darstellen, aber wenige bleiben übrig, die dann konkret und konsequent folgen. Und Andreas war einer. Und die Geschichte um Jesus ist ganz einfach, die fing ganz einfach an. Jesus sagt, tut Buße, kehrt um, verändert euer Leben. Johannes predigt genau das Gleiche, also es wird in der gleichen Linie fortgesetzt, hier wird Zeugnis abgelegt, was Menschen falsch gemacht haben und jetzt, was sie richtig machen. Umkehr ist nicht, dass wir etwas büßen müssen, sondern Umkehr, Sinnesänderung. Das Leben wird verändert. Man hat vorher gemordet, jetzt mordet nicht mehr. Vorher hat man gestohlen, jetzt stiehlt man nicht. Vorher hat man gelogen, jetzt lügt man nicht. Das ist Bekehrung. Ganz einfach, dass man sich verändert hat. Und Johannes der Täufer hat hier gepredigt ein paar Tage und da wissen wir ganz genau, da heißt es, und zwei seiner Jünger waren am nächsten Tag wieder an dieser Stelle, als Jesus vorüberging und da schaute Johannes ihn an, so steht es im Evangelium und sagte, seht, das ist Gottes Opferlamm. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie sogar Jesus gleich nach und Jesus drehte sich um zu ihnen und sah sie an, dass sie ihm nachfolgen, dann sagte er, was sucht ihr? Was interessiert euch? Weißt du, Jesus sieht, dass man was sucht, aber er fragt, was sucht ihr? Und dann kommt hier die Antwort von Andreas, ja, Herr, wo bist du zur Herberge? Wo wohnst du? Was ist deine Adresse? Wo versammelst du dich? Wo trefft ihr euch? Und Jesus sagt, Vögel haben Gruben oder Nester und Füchse haben Gruben, aber das Menschensohn hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Also er war ein Wanderprediger. Aber wir sehen hier, dieser Andreas lässt nicht locker, er bleibt bei Jesus und er folgt Jesus nach. Wo bist du zu Herberge? Wo wohnst du, Herr Jesus? Und er will genau dorthin. Und wahrscheinlich haben sie sich dann abends noch getroffen, am Lagerfeuer oder ja dort am Jordan irgendwo und haben sich noch drüber unterhalten. Jesus, was willst du, was machst du, was hast du vor? Und er sagte, ich habe was ganz Großes vor. Komm, ihr werdet sehen, so wie er zum Nathanael sagt, komm und sieh, erlebe es, erfahre es und so weiter. Ja, bist du wirklich das Lamm Gottes? Du siehst, ich bin sicher, die haben Jesus ausgequetscht. Bist du wirklich der von Gott Gesandte? Bist du wirklich der, ja, bist du der verheißene Messias? Ihr werdet es merken, ihr werdet sehen, folgt mir nach. Und erst in der Nachfolge merkst du, ob du auf dem richtigen Dampfer bist, ob du, ja, was verstehst, ob du, ja, was erlebst, verstehst, wenn du nachfolgst. Nur schnell vom Hören und Sagen, da wird man nicht klug. Da ist noch schnell so vorbeirauschen, da siehst du eine Sendung und dann weißt nicht, was war das genau gewesen, was wollten sie. Durch eine intensive Nachfolge, 3 Jahre lang, wird Andreas, Petrus und die anderen Jesus nachfolgen. Und sie werden viel lernen und ja, die werden auch viel korrigiert werden. Die Nachfolger hat Jesus seine Jünger oft korrigiert, denn sie haben sich oft gestritten. Du siehst auch, diese Jünger Jesu haben sich oft gestritten. Wer ist der Größte? Wer wird Finanzminister werden? Wer wird Außenminister werden? Wer wird das mal werden? Und Jesus sagt, das gebührt euch nicht zu wissen, denn Gott ist es, der euch belohnt, nicht eure Werke. Denn die Juden waren sehr aufgebaut auf Werke, was Gutes leisten. Und dann sagt Jesus, aber ich bin als das Lamm Gottes gekommen. Und das Lamm. Und plötzlich wissen sie, das Lamm, wir sind rausgezogen aus Israel, aus Ägypten. Und wir sind durch das Lammesblut erlöst worden, bewahrt worden. Die Erstgeburt ist bewahrt worden. Das Blut und ist die Versöhnung, das Blut des Lammes versöhnt uns und. Und sie, plötzlich verstehen sie die Worte des Johannes viel besser. Also sagte, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Andreas glaubte und folgte Jesus nach. Das ist mal zuerst mal, was ich hier in den Raum stelle. Er hat etwas gesucht. Und die erste Frage ist, Herr, wo bist du? Herr, wo bist du? Wo finde ich dich jetzt? Wo kann ich weiter mehr von dir erfahren? Und deshalb, suche mich, sagt Jesus, suche mich und so weiter. Dann er geht der Sache nach mir auf den Grund. Er verlässt sich nicht nur, was die anderen sagen, was die Stimme vom Himmel sagt oder was die Taube da gurgelt. Das interessiert er sich nicht so, sondern ich will jetzt genau wissen, was ist an diesem Jesus dran? Was ist an diesem Jesus dran? Und dann kamen die Leute und dann erfahren sie, in Lukas 19, Vers 10 heißt es, ich bin gekommen, sagt Jesus, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Und die Welt war damals verloren. Die Juden waren unter dem Joch der Römer. Und die waren ausgebeutet. Die waren versklavt. Die waren nicht mehr frei. Also politisch unterdrückt wurden, waren sie und auch religiös waren sie betrogen, von den hohen Priestern ausgenommen, von der Kirche damals. Ausgenommen. Und Jesus fragt, was wollt ihr von mir? Was sucht ihr? Was sucht ihr? Was willst du von Jesus? Die Frage ist auch heute, was willst du von Jesus? Heilung? Befreiung? Oder ein Segen? Was willst du von Jesus? Und die Sache ist, was wir wollen, was wir suchen. Die Sache ist, wir sollen um die Erlösung suchen. Ich bin gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Viele wollen nur eine Verbesserung ihrer Lebenslage, wollen ein bisschen Trost, irgendeine Hilfe, ein gutes Wort, eine Ermutigung. Aber Andreas will wissen, Jesus, wo bist du mir? Wo wohnst du? Ich will mehr von dir erfahren. Denn wenn man die Adresse hat, wo Jesus ist, wo man privat ihn kennenlernen kann, und Gott lernt man und Jesus lernt man privat kennen, so im Alltag. Ja, im Alltag, im Umgang miteinander. Draußen kann jeder gut scheinen, kann jeder stark sein, kann jeder triumphieren. Wir machen das, wir schaffen das. Aber wie sieht es zu Hause aus? Wie sieht es daheim, in der Werkstatt, in der Schule, in der Familie, am Herd, im Schlafzimmer? Wie sieht es denn da aus? Verstehst? Und Johannes der Täufer hat eine ganz starke Botschaft gehabt damals. Er sagte, ich taufe euch mit Wasser. Aber der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist taufen. Und mit Feuer. Was das alles ist. Manche haben schon Angst vor der Wassertaufe. Aber jetzt kommt die Geistestaufe und die Feuertaufe. Und ständig fragen die Menschen, Herr, wo bist du? Wo bist du? Wo kann ich dich noch mehr von dir erfahren? Nur in der Nachfolge. 24 Stunden, 7 Tage, 50 Wochen im Jahr. Verstehst du, nur in der Nachfolge. Sie sollten mehr, dieser Andreas und der Johannes, und sie wollten mehr von Jesus wissen, was ihn bewegt. Was ist der Wille Gottes mit seinem Leben? Warum ist er da? Ich werde morgen darüber sprechen, über die Fleischwerdung Jesu. Warum ist Jesus gekommen? Nicht nur zum Urlaub machen, so einen Ausflug vom Himmel, mal sehen wir die lieben Menschen da unten wursteln und was sie da machen, wie es ihnen geht. Nein, er ist gekommen, um sie zu erlösen. Vom Teufel, von der Sünde, von der Krankheit, von dem Elend. Und er war bestimmt, Jesus, er war bestimmt als das Lamm Gottes, dass die Menschen frei werden von der Sünde, von der Belastung, von dem Negativen. Und das Negative ist es, was die Menschen kaputt macht. Das negative Denken, das negative Reden, das negative Handeln, das ist, was die Menschen kaputt macht. Und Jesus sagt, kommt und seht, bleibt bei mir. Und wir wissen ja, nach der Taufe hier sind etwa 70 Jünger Jesu geworden, also mehr als 70, also sind Jesus nachgefolgt. Es war eine große Masse, das ist gewaltig, so eine 70-Mann-Gemeinde sind da durch die Lande gezogen, wie eine halbe Armee. Und dann wurde es ernst und Jesus mit jedem Tag, je näher er Golgatha und der Kreuzigung kam, desto weniger folgten Jesus nach, am Schluss nur noch eine Handvoll. Aber kommt und seht, kommt und lernt von mir. Diese Einladung ist, komm und sieh, komm und hör. Also, man kann in einer Predigt nicht alles sagen. Man kann auch in 10 Predigten nicht alles sagen. Man muss immer wieder hören, immer wieder lernen, immer wieder geht mal was auf. So, der Geist und die Braut steht es in Offenbarung, Kapitel 22, Vers 17. Der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, soll auch kommen, rufen, komm, komm, komm. Und wer Durst hat, der soll kommen und trinken. Also eine Einladung, den inneren Durst zu stillen, dieses Verlangen. Herr, wer bist du? Was willst du? Was kannst du für mich tun, Herr Jesus? Und da heißt es weiter in der Offenbarung, jedem, der es haben will, wird Gott das Wasser des Lebens schenken, umsonst. Hier musst du fürs Sprudel bezahlen. Ob das jetzt gesund ist oder nicht gesund ist, ist dahingestellt, verstehst du? Du musst bezahlen. Aber hier sagt Jesus, umsonst. Und dann geht es hier weiter im Wort Gottes, wer euch aufnimmt, wer diese Worte aufnimmt und so weiter, von dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Was plötzlich bist du eine Quelle. Wenn du das Wort richtig aufnimmst, das Wort richtig verstehst, das Wort richtig erlebst, dann bist du ja ein Quell, ein Brunnen. Und dann heißt es hier weiter, von diesem prophetischen Wort, du lebst ja nicht mehr zurück, sondern du gehst vorwärts. Und dieser Andreas, er wusste ganz genau, wenn wir mit Jesus aufbrechen, dann geht's nur weiter. Und deshalb haben sie auch die Netze verlassen, den Vater verlassen, die Schiffe verlassen und sie sind losmarschiert mit Jesus. Viele kamen in jenen Tagen und die Beweggründe waren damals verschieden und sind auch heute noch verschieden, warum Menschen religiös werden. Manche gehen in der Kirche, weil sie ein bisschen ihren Sozialstand aufbessern wollen, ein bisschen mehr Gesellschaft brauchen oder mehr Gemeinschaft brauchen, mehr Unterhaltung brauchen oder weil sie eine Musik lieben oder Konzert lieben oder irgendetwas. Die Gründe sind verschieden. Aber warum sind wir da und was wollen wir? Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens und ich bin das Wasser des Lebens. Und zu einer Frau sagte mal gelegentlich, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder Durst haben. Aber wer das Wasser trinkt, das ich ihm gebe, den wird es nimmer mehr dürsten. Fantastisch. Und deshalb ist meine Einladung zu Jesus, weißt, dass du nicht mehr durstest, dass du nicht mehr da probierst und dort probierst mit der Philosophie, mit der Theologie, mit irgendwelchen Lehren und mit irgendwelchen Gedankengängen. Also nein, du hast was erlebt. Und deshalb Menschen, die was mit Gott und mit Jesus erleben, die können es nicht mehr lassen, die was erleben. Und die anderen, die nichts erlebt haben, die gehen auch wieder weg. Die haben nur schnell Brot gegessen, sie sind irgendwie satt geworden für ein paar Augenblicke und dann sind sie wieder verschwunden, wieder zu den alten Geschäften und Hantierungen. Und es gibt ganz wenige Menschen, die zurückkommen, die sich bei Jesus bedanken. Ich denke nur, 10 Aussätzige hat er geheilt und da kam nur einer zurück und sagte Dankeschön. Und bei dem ist die Sache hängen geblieben. Die Heilung hat funktioniert für den Rest seines Lebens. Du bist wirklich geheilt, wenn du wirklich dankst. Und deshalb ich ermutige, wenn Gott etwas an deinem Leben getan hat, fang an zu danken. Auch wenn es nur ein Klacks ist. Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, sag Dank und du wirst mehr bekommen. Wer Dank opfert, wer Dank ausspricht, der kriegt immer mehr und mehr und der wird anders umgepolt. Dankende Menschen werden positiv. Die sind positiv. Fang an zu danken. Hör Gottes Wort. Das ist nämlich, was ich weitergeben möchte. Fang an zu danken. Wenn es nicht anders geht, fang an zu danken. Dieser Aussätzige hat gedankt. Andere kamen aus böser Absicht zu Jesus. weil sie wollten ihm eine Falle stellen. Die haben ihn ausgefragt und so weiter. Sollen wir dem Kaiser Steuern zahlen? Sollen wir das? Sie haben ihn kritisiert. Und da heißt es immer wieder, die dabei saßen. Es waren bei Jesus auch Leute, die dabei saßen und immer mit Notizzettel was aufgeschrieben haben. Verstehst? Die saßen dabei. Das sind die Pharisäer gewesen, die was suchten, also Haar in der Suppe suchten, diese Leute, diese Pharisäer, die dabei saßen. Aber es waren nicht die Aufrichtigen. Gott lässt nur dem Aufrichtigen gelingen, den Ehrlichen, den Dankbaren. So, wer zum Heiland kommt, wie dieser Andreas, der hat nachher ein brennendes Zeugnis, der muss erzählen. Und dieser Andreas war einer der Ersten, der brannte für Jesus. Und hier ist etwas, was wirklich Erlösung ist, was wirklich Evangelium ist. Menschen, die erlösen, die sind glücklich, die sind fröhlich, die sind optimistisch, die sind prophetisch, die glauben, es wird noch besser, als es jetzt schon ist. Denn die Sache mit Jesus geht weiter. Und so begann das Christentum in kleinen Anfängen mit dem Andreas hier, und dann ist eine ganz große Sache geworden. Wir wissen, im ersten Jahrhundert, da ist fast das ganze Römische Reich erfüllt worden mit dem Evangelium. Überall, wo die Leute hinkamen, Markus Evangelium 16, da heißt es, und sie predigten, aber das Wort predigen steht dort nicht, sie plauderten von Jesus. Sie erzählten, du, wir haben den Messias gefunden, wir sind einem Propheten begegnet, wir sind einem Heiler begegnet, wir sind einem Befreier begegnet. Das ist der Anfang. Jeder Anfang bei Gott ist immer ein ganz kleiner Anfang. Wenn Gott etwas tut, ist es unscheinbar, so nebenbei, so. Eine Stimme vom Himmel, ein Vogel kommt da vorbei, setzt sich auf Jesus, diese Taube, und dann, dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, und dann steht der Johannes noch da und sagt, das ist das Lamm Gottes, welches der Welt Sünde trägt. Und hier durch diese ersten Jünger Jesu, da sind die Bausteine, die Grundlage gelegt worden für das große Haus, Gemeinde oder Kirche, wie wir das auch nennen möchten. Lebendige Bausteine, und das Reich Gottes besteht aus lebendigen Bausteinen, nicht nur Stein. Und deshalb bin ich auch hier. Weißt du, ich habe viele Jahre, 14 Jahre lang, habe ich in der großen Kirche nur noch mit Steinen mich beschäftigt. Dachziegeln und die Steine. Und bis Gott zu mir gesagt hat, Johannes, hör doch auf, nur für Steine zu leben, für Steine zu arbeiten. Kümmere dich um die Seelen. Und die Seele ist wichtiger. Was nützen die Steine? Und dass alles funktioniert und nicht mehr durchregnet und das alles in der Kirche. Was nützt das alles, wenn die Seele gelöchert ist und wenn die Seele kein Glück hat und wenn die Seele keinen Frieden hat? Was nützt es den Menschen, wenn wir eine tolle, schöne Kirche haben und die Menschen hungrig und durstig nach Hause gehen? Andreas, er war erfüllt vom Heiligen Geist, obwohl der Heilige Geist noch damals gar nicht ausgegossen war, aber er brannte für Jesus. Und ein Mensch, der für Jesus brennt, der wird selbst ein Brandstifter. Brenne und du wirst ein Brandstifter werden. Und er ist ein Brandstifter geworden. Beachte seine Tätigkeit, dieser Andreas. Er führt seinen Bruder Simon Petrus zum Herrn. Also 24 Stunden, wenn ich so die Bibel lese, nach seiner Bekehrung hat er gleich eine Seele zum Herrn geführt. Und das ist die größte Freude. Die größte Freude ist im Himmel, wenn ein Mensch Buße tut und umkehrt. Da jubiliert der ganze Himmel, da singen die Engel, und deshalb, ich denke, wir sollten dem Himmel viel mehr Freude machen und Menschen gleich nach unserer Bekehrung, nachdem wir hier die Tür verlassen, wir betreten das größte Missionsfeld der Welt. Deutschland ist das größte Missionsfeld. Wir sollten mutig Christus bezeugen, Menschen erzählen, nicht bekehren, sondern den Menschen nur erzählen, was wir in Gott haben, was Christus uns gegeben hat. Und das Übrige macht der Heilige Geist. Wir bezeugen nur. Und der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Und man muss diesem Andreas die Freude angesehen haben. Da kommt er zu seinem Simon Petrus, zu seinem Bruder, und sagt, stell dir mal vor, was ich erlebt habe. Ich habe den Messias gefunden. Gerettet sein gibt Rettersinn, sagen wir immer wieder. Und es ist beschämend, wie viele alte Gläubige den Rettersinn verloren haben. Ihnen ist es egal, ob der Bruder, die Schwester, der Onkel, die Tante, ob die in den Himmel kommen. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Das ist Egoismus. Geschwister und Freunde, wir sollten wieder an die Menschen denken. Jeder Mensch hat eine unsterbliche Seele. Wir haben so viele Flüchtlinge, so viele Ausländer hier und so viele Leute, die in unserem Land kommen. Und das ist nicht von ungefähr. Wir gehen nicht mehr aufs Missionsfeld. Das Missionsfeld kommt zu uns. Und wir können anfangen zu missionieren. Und ich bin manchmal erstaunt, wenn ich so Traktate verteile. Mancher Türke spricht besser Deutsch als mancher Deutsche. Auch das muss ich sagen, zu Schande. Oder manchmal manche Russlanddeutsche. Ja, wir haben eine Verantwortung für die Menschen in unserer Umgebung. Was nützt es, wenn die Menschen vom zweiten, dritten, vierten Segen Gottes hören und es gibt noch Menschen, die vom ersten Segen, vom ersten Kommen des Herrn Jesus noch nichts gehört haben? Andreas war hoch erfreut, kommt zum Petrus und sagt, Peter, stell dir mal vor, wir haben den Messias gefunden. Das ist mehr als, wenn man 1 Million findet, Euro oder was weiß ich. Andreas ahnte nicht, was für einen großen Fisch er da ins Land gezogen hat, mit dem Simon Petrus, als er ihn zum Herrn führte. Ein paar Jahre später steht der Petrus vorne am Podest und predigt voll Heiligen Geistes die große Pfingstpredigt und 3000 Menschen bekehren sich an einem einzigen Tag. Und diesen Angler, diesen Fischer hat Andreas zum Herrn geführt. Wir wissen manchmal gar nicht, was wir ausrichten, was wir bewirken, was für eine Lawine wir auslösen, wenn wir einen Menschen zum Herrn Jesus führen. Denk nur an den Ananias in Damaskus. Ängstlich und zaghaft, da geht er hin zu diesem Saul von Tarsus in der Straße, wo gerade im Hotel zum Löwen, wo das war, geht er hin und sagt, lieber Bruder Saul, der Herr, der dir erschienen ist, ist mir auch erschienen und hat mir gesagt, ich soll zu dir kommen und sagen, was der Herr Jesus von dir will. Bekehr dich, geh um, lass dich taufen und werde erfüllt mit dem Heiligen Geist und dann wollen wir weitersehen. Und was glaubst du, was für ein Fisch der Ananias ans Land gezogen hat? Den Saul von Tarsus, der dann ganz Kleinasien durchevangelisiert hat, wie viele Gemeinden er gegründet hat, wie viele Bibelbücher er geschrieben hat, den Korintherbrief, den Epheserbrief, den Galaterbrief, den Philipperbrief. Ach, weißt du, und das ist nur, was uns erhalten ist. Und er hat noch viel mehr gewirkt, den Römerbrief. Er hat das ausgelöst. Du glaubst gar nicht, wenn du eine Seele, du kannst vielleicht nicht viel tun. Du bist nicht so produktiv. Du bist vielleicht nicht so mutig und kühn. Du bist nicht so draufgängerisch. Aber der Petrus, der Paulus, die machen dann die Arbeit weiter, die eigentlich du mitmachen könntest. Aber das wird dir gut geschrieben. Weißt du, da wird, im Himmel wird eine Strichliste geführt. Der Andreas führt den Petrus zum Herrn und der Petrus führt 3000 Leute, paar Wochen später, 5000 sind schon 8000 Leute, die er zum Herrn Jesus führt. Was für eine Gnade ist es? Und es wird alles dem Andreas zugeschrieben. Oder dem Paulus später, oder dem Ananias bei Paulus. Du ahnst gar nicht, was du auslöst. Durch so kleine Steinchen. Du löst eine riesige Lawine aus. Deshalb genier dich nicht. Bekenn, wenn du Freudigkeit hast, bekenne, rede von Jesus. Sei ein Seelengewinner. Und hochinteressant, ich werde nachher noch diese Geschichte von Modi hier noch erzählen oder euch zitieren, aber Modi hat einmal gesagt, er hat evangelisiert, irgendwo gepredigt, ihr habt heute 1,5 Seelen zu Jesus geführt. 1,5. Dann fragt diese Person, wie bitte, 1,5, wieso 1,5? Er sagt, ein Kind und einen alten Menschen habe ich zu Jesus geführt. Der alte Mensch hat sein Leben schon verlebt. Das ist sein Leben schon vorbei. Aber das Kind hier, dieser Junge, den ich zum Heiland geführt habe, da habe ich nicht nur seine Seele gewonnen und seine Seele bekehrt, sondern ich habe ein ganzes Leben noch gerettet. Und da ist noch viel drin. Und so deshalb geniere ich mich auch nicht, Kinder, Jugendliche, Teenager zum Heiland zu führen. Denn du weißt gar nicht, was die alles auslösen, wenn die mal groß sind, wenn sie erwachsen sind. Und was für Spuren sie zurücklassen. Andreas. Gott sucht sich seine Leute selber aus. Weißt du, er bringt dich mit den Leuten in Berührung. Du kommst irgendwo mit den Leuten in Berührung. Du sagst, was soll denn dieser ganze Blödsinn, dieser ganze Quatsch da? Verstehst du, aber irgendwie stoßt du auf diese Leute. Und diese Leute brauchen dich. Die sind nicht von ungefähr in deinen Weg oder dir über den Weg geführt worden. Gott hat das getan. So. Und du siehst nachher, was aus diesem Petrus geworden ist, was aus dem Paulus geworden ist und vielen anderen mehr. Das Zeugnis, was wirklich sehr viel bewirkt, das ist nicht, wenn jemand auf der Straße predigt oder eine große Kanzel, einer großen Kanzel, nein. Die größten Ereignisse in der Heilsgeschichte der christlichen Kirche ist passiert zu Hause. da wird eine Lawine ausgelöst. Dort entstehen Gemeinden, Kreise, wie auch immer. Und Jesus hat immer die Leute nicht gleich in seine Nachfolge geschickt, sondern geh nach Hause. Hier, Lukas 8, Vers 39. Geh nach Hause und berichte, welche große Wunder Gott an dir getan hat. Da ging der Mann weg und erzählte der ganzen Stadt, was Jesus für ihn getan hat. Geh nach Hause und erzähl's. Wir möchten gerne auf die Bibelschule oder auf der Uni Theologie studieren. Da steht es ganz groß. Nein, geh nach Hause und erzähl, welche große Wunder Gott an dir getan hat. Na, was, welche große Wunder hat er an dir getan? Der dir deine Sünden vergeben hat, der deine Gebrechen geheilt hat, dass du wieder aufrecht gehst, Kopf hoch, dass du nach vorne schaust, dass du wieder optimistisch bist, dass du das ablegen kannst und dein Leben in den Griff bekommst. Das sind diese großen Taten Gottes. Und dass du den Stress und den Ärger überwindest, auch das ist eine große Tat Gottes, dass du Dinge schlucken kannst. Andreas, sein Zeugnis fing daheim an. Er erzählt sein Erlebnis, was Jesus an ihm getan hat, für Großes. Weißt du, vielleicht äußerlich war nichts Großes, aber im Grunde, in der Tiefe deines Herzens, das war was Gewaltiges. Simon hat diese Begeisterung gesehen, diese Freude gesehen, was dem Andreas passiert ist. Und er wurde der erste Heimatmissionar, dieser Andreas. Der hat zu Hause missioniert, daheim. Seine Familie, seine Brüder und Schwestern. Weißt du, wenn du das schaffst, zu Hause zu missionieren, dann bist du Missionar. Da brauchst du keine Bibelschule. Denn zu Hause, die Leute kennen dich. Die wissen, was für ein Lump du bist und Kauz. Die wissen ganz genau, wie du lebst, wie du denkst, wie du handelst, was so alles mit deinem Leben passiert. Die kennen dich und die sehen und die beobachten dich dann ganz genau. Du, das, was der erlebt hat, ist echt. Der macht nicht nur Sprüche, das ist auch echt. Also geh nach Hause und erzähl zu Hause in deinem Bekanntenkreis. Zu Hause berichte, was da passiert ist. Unser Zeugnis fängt daheim an. Daheim, da wo wir sind, wo wir wohnen, wo wir leben, in unserem Kiez. Weißt du, als ich Christ wurde, ich fing das ganz einfach an. Ich habe Traktate in meinem Quadrat verteilt, in meinem Stadtteil. Und ich konnte nicht reden. Erstens habe ich Sprache damals noch nicht beherrscht, perfekt oder wie auch immer. Und ich war auch gar nicht so bewandert und beredet. Aber ich konnte einen Zettel in den Briefkasten stecken. Einfach in den Briefkasten gesteckt. Und die Leute könnten sie selber suchen. Heute, nach vielen Jahren zurück, wenn ich dort durch die Gegend fahre und meine Verwandten besuche, die dort noch wohnen, dort sind 2, 3 Gemeinden entstanden inzwischen. Wahrscheinlich nicht durch mich, aber irgendwo muss die Saat ausgestreut werden. Irgendjemand muss das machen. Und dann habe ich noch dabei noch was Gutes getan. Ich habe so ein Herz für die Aussätzigen gehabt, das steht in der Bibel, die Aussätzigen liebt der Herr Jesus besonders. Und dann habe ich für den deutschen Aussätzigen Hilfswerk, das war katholisch, und in Altötting war alles stockkatholisch. Dann habe ich noch zu den Traktaten noch so einen Zettel beigelegt von deutschen Aussätzigen Hilfswerk. Und weißt du, dann habe ich gleichzeitig gute Sachen getan, für Jesus Reklame gemacht und für diese Einrichtung der Aussätzigen Hilfswerk. Und als ich in Indien war, habe ich so viel gesehen, was das Hilfswerk dort alles macht, in den Lepra oder den Leprakranken. Und da habe ich gedacht, gut, Johannes, dass du dort angefangen hast, das Nützliche mit dem Guten zu verbinden. Einfach da, wo du stehst, etwas Nützliches tun und dann gleichzeitig das Zeugnis für Jesus weitergeben. Andreas hat später noch Leute zum Herrn Jesus geführt. Weißt, er ist so typischer Seelengewinner. Johannes Kapitel 12, Vers 23, da kommen so Griechen, so Intellektuelle, Studierte, und die wollen wissen, wo ist Jesus? Können wir mal ihn sprechen? Und dieser Andreas bringt diese Griechen zu Jesus, diese Intellektuellen. Er kann natürlich nichts von Jesus groß erzählen. Er ist nicht so gebildet, ein einfacher Fischer. Aber er kann die Leute zu Jesus bringen. Hört euch ihn mal an, berührt ihn mal, setzt euch mit ihm auseinander. Und die Legende und die Überlieferung sagt uns, dass der Andreas zum Apostel der griechischen Welt geworden ist, ging zu den Skythen, hat anscheinend sogar das russische Volk, die Slawen bekehrt. Also das ist über die Grenzen hinausgegangen. Und die erste Eigenschaft war, er hat seinen Bruder Petrus zum Herrn geführt. seinen eigenen Bruder, weißt du, sein Fleisch und Blut. Und dafür sind wir verantwortlich. In meiner Bibel heißt es, glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein Haus selig. Und manchmal lässt der liebe Gott so zu, dass nur einer in der Familie Christ ist. Und das für viele Jahre. Ein einziger. In der Bibel heißt es, ein Lamm für die ganze Familie reicht aus, damit der Würgeänder an dieser Familie vorbeigeht. Ein Gläubiger, einer, der betet, einer, der ein Herz für die Verlorenen hat. Andreas. Sein ist kein hebräischer Name, ist ein griechischer Name und so weiter. Das heißt, der Männliche. Du brauchst schon Mannesmut, um Christus zu bekennen, zu bezeugen. Der Männliche, Andreas, der Männliche. Und hier, dieser Männliche findet Wege, findet Lösungen. Der ist nicht auf den Kopf gefallen. Deshalb, in der Bibel heißt es, wir sollen männlich und stark werden. Nicht nur weibisch und gefühlsmäßig, sondern wir sollen männlich und stark sein. Der Männliche, Andreas, der Männliche. Interessant ist der Andreas, wie er so, als er mit dem Heiland ist. Das ist dieser Philippus, als der Herr Jesus sieht, diese hungrige Masse mit 15.000 Leuten. Dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann kommt unser Philippus und rechnet nach. Herr, wir können es nicht. So viel Geld haben wir nicht in der Kasse, dass wir Brot für so viel kaufen, so viele Leute kaufen könnten. Das geht nicht. Und dann kommt dieser Andreas. Und auch wieder, er ist sehr erfinderisch. Ist nicht auf den Kopf gefallen. Da findet er einen Jungen, der hat 5 Brote und 2 Fische. Johannes 6, Vers 8 und 9. Findet den Jungen und er bringt diesen Jungen zum Heiland. Du siehst also, er bringt nicht nur Unbekehrte, Ungläubige und nicht nur Brüder und Schwestern zum Heiland, sondern auch Leute, die der Heiland gebrauchen kann. Hier ist ein Junge, der hat nur 5 Brote und 2 Fische. Und er sagt, ein anderer von den Jüngern zu Jesus, das war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, hier ist ein Junge, der hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische dabei. Jetzt haben wir den. Verstehst du? Du siehst, der findet die Leute, die was haben, die was sind, die was können. Menschen werden entdeckt durch solche Andreas-Seelen. Und ohne dem Andreas wäre das Wunder der Speisung nie passiert. Verstehst du? Da wären sie hungrig alle nach Hause gegangen. Aber er war umsichtig. Nach Markus 1, Vers 16 wird er zusammen mit seinem Bruder Petrus zum Apostel berufen für seine weitere Tätigkeiten. Er wird also nicht nur, dass er jetzt Seelengewinner ist, sondern er wird ein Apostel, ein Missionar, ein Gesandter. Und da lese ich hier in Markus 16, als Jesus am See Genezareth entlang ging, sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Du siehst, dass plötzlich der Erste ist der Zweite, nicht mehr der Simon der Erste, aber der hat kein Problem, der Zweite zu sein. Er sieht den Simon und den Andreas, kannte Jesus ja von früher, wie sie ihre Netze auswarfen. Und da fragte und forderte er sie auf, kommt, folgt mir nach, ich werde euch zu Menschenfischer machen, dass ihr Menschen für Gott gewinnt. Ich werde euch zu Menschenfischern machen. Und sofort ließen die beiden ihre Netze liegen und gingen mit Jesus. Nicht weit davon entfernt begegnete man Jakobus, dem Johannes und den Söhnen des Zebedeus, noch ein paar anderen und so weiter. Aber die Sache war, die beiden wurden berufen als Erstes. Und die beiden waren im Boot und brachten auch ihre Netze noch in Ordnung. Aber als sie Jesus hörte, da verließen sie sofort den Vater mit seinen Arbeitern und gingen mit Jesus. Nachfolge ist, dass man mit Jesus geht und so radikal. Würdest du einen Menschen so nachfolgen wie hier diese Jünger, damals die Aposteln, sofort auf Wort? Sie haben gespürt, in Jesus ist was drin. Da ist Gott, da ist der Himmel, da ist voller Geist, voller Leben. Und nach einer Zeit der Ausrüstung und Zurüstung haben sie selber Wunder und Zeichen gewirkt, wurden ausgesandt, kamen so zurück und sagten, Meister, stell dir vor, uns sind sogar die Dämonen untertan. Lukas Kapitel 10. Uns sind sogar die Dämonen untertan. Dann sagt Jesus, das ist nicht das Größte, ihr werdet noch Größeres sehen. Das Größte zuerst einmal für euch persönlich ist, dass euer Namen im Buch des Lebens stehen. Das ist das Allergrößte. Dass unser Name im Buch des Lebens steht. Höre Gottes Wort. Weißt du, und mit diesem Hören fängt alles an. Plötzlich wird es mehr und mehr in deinem Leben. Plötzlich steigert sich die ganze Sache, die ganze Realität. Es passiert mehr und mehr. Also es geschieht Gewaltiges, wenn wir Gott ernst nehmen und sein Wort ernst nehmen und einfach auf den Herrn schauen. So, sie bekommen diese Ausrüstung für den Dienst, diese Gnade, dass Gott durch sie wirkt und dass sie benutzt werden für andere in geistlicher Dimension und sogar über das Grab hinaus. Und wir sehen auch nach der Auferstehung, wie der Herr Jesus auch diese Jünger mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie werden seine Zeugen sein. Zeugen sein heißt es nach der Bibel Märtyrer. Und da kriegen wir weiche Knie, wenn wir hören, ich muss ein Märtyrer werden. Ich werde nie vergessen, unser Jonathan damals war in der Kinderstunde und die Rosemarie hat die Kreuzigungsgeschichte durchgenommen. Und irgendwie hat der Junge was geschluckt und kommt nach Hause in der Schule. Die Eltern mussten sogar zum Lehrer kommen und was da los ist. Der hat immer erzählt, ich muss gekreuzigt werden. Und ich muss noch gekreuzigt werden. Weißt du, und genau das, wir haben dann versucht, dem Jungen zu erklären, weißt du, das ist bildlich, plastisch zu sehen. Und nicht nur, dass du buchstäblich nimmst. Es ist ein Prozess, ein geistliches Prozess. Und das ist nicht nur, dass du jetzt leiblich gekreuzigt wirst, sondern auch geistlich. Du musst vieles zurücklassen, vieles dalassen. Und ihr werdet meine Zeugen sein, meine Märtyrer sein. Von den Aposteln sind fast alle, und ich würde sagen, alle eine Märtyrertod gestorben. Auch der Johannes, denn er wurde als Verbannter auf der Insel Patmos ausgeworfen. Und andere, die meisten wurden gekreuzigt, erstochen oder wie auch immer. Weißt du, ich denke manchmal, wenn heute Christen verfolgt werden, die wurden zu allen Zeiten verfolgt. Die sind die Zeugen. Und ich habe euch diese Tage am Mittwoch gesagt, weißt du, gerade Verfolgung, gerade das Märtyrium ist es, was das Evangelium ausbreitet. Das ist wie ein Feuer. Skandale. Wenn du etwas erreichen willst, bekannt werden willst, muss ein Skandal veranstalten. Paulus hat es einfach so gemacht, er ist dann in eine Stadt gekommen, hat sich überlegt, was ist da los, was läuft da nicht und hat einfach irgendwo einen Skandal angerichtet. Und da ist das ganze Volk, die ganze Stadt zusammengelaufen, alle reich groß gemacht, was ist da los. Ich denke nur, da war ein Mädchen mit dem Wahrsagergeist in Philippi und dieses Mädchen hat ganz große Reklame gemacht für die Apostel. Das sind Männer Gottes, die müsst ihr unbedingt hören. Ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag. Und das ist dem Paulus irgendwie, das passt mir nicht. Irgendwie in den Kopf gestiegen und sagt, nein, das ist nicht von Gott. Wir brauchen keine Reklame von diesem Wahrsagermädchen. Dann hat er, als das Mädchen wieder so geweissagt hat, das sind Männer Gottes, die sollt ihr hören. Er sagt, Mädel, halt's Mund. Halt's Maul. Sei still. In Jesu Namen. Und plötzlich war der ganze Spuk weg. Die hat nichts mehr geweissagt, nichts mehr prophezeit. Und die Leute konnten, diese Eigentümer von dieser Sklavin, konnten kein Geschäft und kein Gewerbe mehr treiben mit diesem Mädchen aus. Und da gab es eine Verfolgung. Diese Männer sind gekommen, die machen die Leute verrückt. Die liefen zusammen, die ganze Stadt, ganze Philippi. Und Paulus wurde ins Gefängnis gesteckt. Du kannst ja diese Geschichte nachlesen. Apostelgeschichte 19 und so weiter, was dort alles passiert in Ephesus dann nachher. Weißt du, da findet er ein paar Brüder in der Gemeinde. Ja, Amen, Halleluja, Amen, so ist es. So ist es, Gott segne dich, Amen. Dann sagte Leute, was für Haufen seid ihr denn? Habt ihr den Heiligen Geist empfangen, als ihr gläubig wurdet? Ich sagte, nee. Wir sind auf den Namen Jesus getauft, aber vom Heiligen Geist haben wir noch nie was gehört. Dann sagt er, höchste Zeit. Bekehrt euch richtig, verändert euer Leben. Und dann ist er den Leuten ein bisschen auf den Grund gegangen. Und weißt du, was bei denen los war? Die haben so viel Zauberbücher gehabt. Ja, heute wärst du Millionär, wenn du diese Bücher noch besitzen würdest. Aber die haben diese Bücher alle verbrannt. Und das war ein Skandal. Bücherverbrennung. Weißt du, viele Bücher gehören in den Ofen, nicht in deine Bibliothek, in deinen Schrank. Und als sie mit dem ganzen frommen, religiösen Zeug, mit der Esoterik aufgeräumt haben, da fiel der Heilige Geist. Und die brannten für Jesus. Skandal. Deine Bekehrung ist auch ein Skandal, wenn du dich richtig bekehrst. Du rauchst nicht mehr, du saufst nicht mehr, du hurst nicht mehr, du stiehlst nicht mehr. Was weiß ich, du machst nichts mehr Verkehrtes, du lebst anständig. Da verändert sich so viel, nicht nur das Äußere ist nur belanglos, du veränderst dich innerlich so viel. Also das Äußere ist nur Nebensache. Aber innen drin passiert unheimlich viel. So, und sie sind Märtyrer für Jesus geworden, dieser Andreas und all diese Apostel. Wie hat Jesus diese Jünger rausgesucht? Seine Jünger nachher, wie hat er sie zu Aposteln gemacht? Hochinteressant. In Lukas Kapitel 6, Vers 12 lese ich, Jesus betet eine ganze Nacht. Eine ganze Nacht betet er. Ja. Und als er vom Gebet zurückkam, hat er seine Jünger berufen. Tu Philippus, tu Nathanael, tu Andreas, tu Simon, tu Judas Ischariot. Er hat es nach dem Gebet, nachdem er ganze Nächte durchgebetet hat und jeden Einzelnen, dann hat er sich erbeten als Apostel. Und hier ist ein Geheimnis. Weißt du, die Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten wollen und sollen, wir müssen sie von Gott uns erbeten. Gott muss uns die Leute schenken. Ich kann sagen, mach das und mach das, mach das. Das machst du, weil du dem Pastor gehorchen musst. Aber weil es deine Voraussetzung ist, Gehorsam. Und das tust du. Ja, ich muss es tun, weil mir nichts anderes übrig bleibt. Aber weißt du, wenn wir beten und wenn der Heilige Geist aufs Herz legt, dann muss man bremsen und sagen, bitte, Schwester, Bruder, nicht so enthusiastisch. Verstehst du? Bisschen froh. Du siehst doch, wenn der Herr die Menschen beruft, wenn der Herr die Menschen begnadigt, wenn der Herr die Menschen aussendet, das ist was ganz was anderes. Und Jesus hat die ganze Nacht gebetet. Und du solltest auch, wenn du einen Partner oder eine Partnerin suchst oder wenn du irgendeinen Freund suchst oder was auch immer ist, bete mal die ganze Nacht. Verstehst du? Und such einen Mitarbeiter, der dir zur Seite steht, der dich verteidigt, der dir hilft und so weiter. Und der Vater zeigte der und der. Jetzt stell dir mal vor, du kriegst auch den Judas Ischariot, der dich verraten wird. Denn Jesus wusste ganz genau, dass wer ihn verraten wird, dass der Judas es ist, aber das hat niemand gesagt. Der hat es akzeptiert. Aber der war auch ein Erbetener. Nicht irgendwie gewählt so nach einer Strichliste, weil keiner mehr übrig war. Nein, er wählte. Verstehst du, nicht einfach nur willkürlich, der, 1, 2, 3, jeder Fünfte dient mir. Nein, Gott schenkte diese Menschen, Gott befähigte diese Menschen. Meine Botschaft ist, Gott sucht sich selbst seine Leute aus und er stellt auch uns an unsere Seite, auch du das groß betest und in der ganzen Nacht betest oder nicht, er stellt dir auch die Leute. Sogar Leute, die dir das Bein stellen, Leute, die dich verleumden. Leute, die dir unnötige Schwierigkeiten machen. Aber gerade diese Leute, diese Problemmenschen, dienen zu unserer Heiligung. Das Kreuz von Golgatha wäre nie passiert, wenn es nicht den Judas gegeben hätte. Judas war ein Auslöser für die Kreuzigung. Weißt du, er hat Jesus verraten. Ich frage mich, was hat er überhaupt verraten? Kann er überhaupt was verraten? Denn Jesus hat öffentlich auf Marktplätzen überall gepredigt. Und die dabei saßen, die haben alles aufgeschrieben. Sonst hätten wir das nicht in der Bibel. Was hat er wirklich verraten? Das ist er. Dem ich den Kuss gebe, das wird es sein. Verstehst du? Und der Herr Jesus lässt sich gefallen. Lässt sich abknutschen von diesem Judas. Und sagt noch zu keinem der Aposteln gesagt, Freund. Aber zu dem sagt er, Freund, wie bist du gekommen? Puh. Freund, wie bist du gekommen? Das ist diese Erwählung. Gott erwählt sich seine Leute, auch für uns. Und glaub mir das, Gott hat auch diese, er ist das große Schachmeister. Er hat diese Figuren an deiner Seite so gestellt, der Bauer da, was soll der Bauer in meiner Nähe? Verstehst? Aber der ist von Gott an deiner Nähe als Schutz gestellt vielleicht, als Rückendeckung, wie auch immer. Um ein Apostel zu werden, was muss ich tun? Ich habe so blöde Leute schon immer wieder mal gehabt. Da, ich denke noch, drüben in der großen Kirche, da kommt einer, da kommt aus der Yoga-Bewegung, Esoterik-Bewegung und was weiß ich, wo er da noch herkommt. Dann stellt er die erst, er ist gerade getauft, ist noch nass wahrscheinlich, er ist frisch aus dem Wasser. Dann sagt der Bruder, mal tu das, wie werde ich ein Ältester? Das ist eine blöde Frage, wie werde ich ein Ältester? Und Gott hat mir zuerst gesagt, über diesen Mann ein Bild geschenkt. Und, weißt du, ich soll ihn an die Bäume ranlassen, er soll an die Bäume arbeiten, aber nicht in die Ernte. Und was hat dieser Kerl gemacht? wir haben da Transporte nach Russland gehabt und es war im Winter. Ich habe extra gesagt, hier auf dem Gelände, dieser LKW, dieser 5, 6, 7 Tonner, der darf nur auf dieser Pflasterstraße fahren, nicht im Gelände. Und was macht er? Also da vor- und rückwärts fahren, aber nicht im Gelände. Und er arbeitet nicht an die Bäume, wie Gott ihm gesagt hat, die Pakete zu packen und dann nach Russland zu schicken, sondern er fängt auch zu dirigieren und Kommando auszuteilen als Ältester. Und ich sitze zu Hause, da klingelt das Telefon, das Grünflächenamt am Telefon. Herr Martudis, vor Ihrer Kirche sind Idioten. Verstehst du? Sind Idioten. Der ist mit dem LKW ins Gelände reingefahren, obwohl es gefroren war, und dann ist nicht mehr rausgekommen, alles aufgewühlt. Wir mussten ein paar tausend D-Mark, ich glaube, das war nur D-Mark, zahlen müssen, um das wieder zu planieren und wieder eben zu machen mit dem Traktor, oder da musste rausgeschleppt werden. Aber du siehst, Gott warnt uns und Gott sucht sich selbst seine Leute aus. Und dann, was da passiert ist, und dann wollte unser Vorsteher, der Dieter Knospe, der wollte, hat gesagt, oder gehört bei uns, ist in der Gemeinde einer, der perfekt Russisch spricht, ein russischer Dolmetscher ist, und so weiter, ob ich ihn das nicht vermitteln würde. Ich habe gesagt, Bruder, ich würde es nicht machen. Gott hat zu mir gesagt, ich sollte nicht an die Seelen lassen, als Dolmetscher, dass du ihn als Dolmetscher mitnimmst. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht. Aber mein Bruder hat das nicht gehört. Er hat gesagt, ich brauche einen qualifizierten Dolmetscher, der gut Deutsch spricht und gut Russisch spricht. Ich muss mich auf die Leute verlassen können. Nimmt ihn mit und predigt er in der Ukraine, in dem Ostblock da, predigt er und der übersetzt es. Und weißt du, russische Propheten, ich warne euch, von der Untergrundkirche, russische Propheten, die sind gefährlich. Und während sie so predigen in einer Gemeinde, dann geht die Tür hinten auf, da kommt einer von diesen russischen Propheten, einer nach vorne, und sagt, Bruder, mach mal dein Hemd auf. Und da war ein Amulett, ein Mantra hat es da um seinen Hals getragen. Er war nicht frei von dem ganzen Mantra und das esoterische Zeug. Aber Gott hat es gesagt, lass ihn nicht an die Ernte. Er soll da einen Bau was machen, okay, das ist in Ordnung, aber nicht an die Bäume. Und was ist passiert? Der ist wieder gegangen, dieser Prophet, so schnell wieder gekommen, ist auch wieder gegangen. Natürlich, in der Gemeinde gab es Aufruhr. Was wollte der Prophet? Was hat er dir gesagt? Und dann hat der Bruder Dieter Knospe, hat sich den Mann vorgeknüpft, hat gesagt, entweder, und er hat dann gesagt, was wollte? Ja, hier, ich soll dieses Mantra ablegen, und das ist ein Gelübde, was ich mal gemacht habe, und hat sie ausgeredet. Dann hat er gesagt, ich kann dich nicht mehr mitnehmen, kannst nach Hause gehen. Ich suche meine Dolmetscher jetzt hier bei den Geschwistern jemand, und das war auch so. Dann ist dieser Bruder all diese Gemeinden, wo er vorher war, abgeklappert, hat den Pastoren 500 Euro oder mehr gegeben und gesagt, du, wenn ich mal predigen darf bei euch und so weiter. Weißt du, wie Simon der Zauberer sich eingekauft? Du siehst, wie der Teufel arbeitet. Und okay, er hat so viel Durcheinander und so viel Wirbel in der Ukraine gemacht. Ich bin in Jerusalem, in Israel am Toten Meer, bade ich da und plaudere mit den Soldaten. Und dann höre ich eine Frau, die Deutsch spricht. Ah, sag ich, Sie kommen aus Deutschland? Ja, wo kommen Sie her? Dann frage ich, wo kommen Sie her? Von Paderborn kamen die. Und dann fragt sie, wo kommen Sie her? Von Berlin. Sagt sie, hör auf mit Berlin, ich will nicht so von Berlin wissen. Ich habe gesagt, wieso? Berliner sind nette Leute. Also ich habe dort sehr viel Spaß in der... Ja, und dann erzählt sie mir von diesem einen Bruder, der hier in Paderborn in Deutschland so viel Durcheinander gemacht hat, weil der Gott nicht gehorsam war und einfach weitergewurschtelt hat und mit dem Teufel nicht gebrochen hat. Gott sucht sich selbst seine Leute. Und wenn Leute nicht spuren, die gehen flöten. Tut mir leid. Gott sucht sich seine Leute. Ich kann noch weitere Geschichten erzählen, aber ich will nur sagen, wie das ist. Lass nicht an die Ernte. Weißt du, die können rumbasteln am Gebäude, die können das und jenes machen, aber nicht an Seelen. Denn die sind selber nicht frei, die sind selber nicht erlöst, die sind selber nicht Kinder Gottes, richtig. Weißt du, die sind erlöst, aber halb erlöst. Und Halberlöste sind schlimmer wie gar keine Erlöste. Die sind viel schlimmer. So, um ein Apostel zu werden, was muss ich tun? Zuerst mal zu Jesus zu kommen und eine ganze Sache mit Jesus zu machen und dann ihn zu suchen. Nicht mehr Liebe und mehr Kraft und mehr Autorität und mehr dies und mehr das und mehr. Nein, ihn suchen. Jesus ist die Quelle des Lebens und das ist das Wichtigste. Und nicht irgendwie, oh, dass ich besser singen könnte oder dass ich fröhlicher wäre oder mehr Frieden hätte oder gesünder wäre. Nein, ihn zu suchen, das ist der Schlüssel. So. Und Jesus sagt nicht, ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch berufen. Ich habe euch gerufen. Weißt du, wir müssen von Gott gerufen werden, von selber. Gott liebt jeden Menschen, auch diesen Bruder. Weißt du, ich habe versucht, auch hier, als er zurückkam, dies und jenes, es ist nicht gut zu machen. Weißt du, Mensch, der sich verfahren hat, sich fehlentwickelt hat, wenn du dich einmal anfängst, fehl zu entwickeln, du wirst nicht mehr richtig. Wenn du einmal verrückt bist, bist du immer verrückt. Verstehst du, kannst du nicht mehr deinen Verstand zurechtbringen, du gehst auf eine schiefe Bahn. Deshalb ist es so wichtig, von Anfang an gründlich aufzuarbeiten, diese Geschichte, was es auch immer ist. Die Berufung eines Menschen ist immer ein Werk Gottes. Und nicht nur die Berufung, sondern auch die Schulung, die Ausbildung, die Qualifizierung. Weißt du, dass Gott uns durch den Heiligen Geist ein Stück weit begleitet, uns hilft, unserer Schwachheit. Wir lernen. Weißt du, Apostel Paulus hat 14 Jahre gebraucht, bis er seinen Mund aufgemacht hat und groß irgendwo gepredigt hat. Zuerst mal war er in der Wüste Arabiens, dann war er zu Hause in Tarsus. Lies mal. Erst dann, als da der Barnabas kam und sagte, vor Jahren, da sind schon Jahrzehnte her, hat sich einer bekehrt da, der muss irgendwo hier, wo ist er? Dieser Saul von Tarsus, und da sind sie der Geschichte nachgegangen. Und er saß zu Hause, hat seine Zelte da geflochten oder Tuchmacher, was er da war. Gott beruft und wählt aus, und du musst warten, bis Gott dich ruft. Bis Gott sagt, jetzt, du, und dann kannst nicht mehr anders. Wenn Gott dich beruft, dann sprichst du wie ein Wasserfall. Da läuft diese Geschichte. Weißt du, dann hast du Ideen, dann hast du Gedankengänge. Gott braucht nicht viel. Weißt du, wir denken, eine Masse muss da hinter mir stehen. Nein, Gott braucht nicht viel. Ich denke nur an Gideon. Als Gideon seine Berufung bekommt, da sind gleich massenweise über 30.000 gleich gekommen. Wir gehen jetzt in den Kampf, wir werden jetzt kämpfen. Und dann sagt der liebe Gott, viel zu viel. Schick die, die blöd sind, die verheiratet sind und so weiter, frisch verheiratet sind, schick die alle nach Hause, zu Mama. Und dann bleiben ein paar tausend übrig noch. Und dann werden sie am Wasser getestet. Und die wie ein Hund ins Wasser stürzen, wie ein Hund ins Wasser lecken. Und das sind nur noch 300. Solche Radikale, die ins Wasser stürzen, die nicht so anständig und sagen, wo ist mein Becher? Die wie Hunde das Wasser leckten, die hat sich erwählt. Weißt du, Gott erwählt sich seine Leute. Ich denke nur an David. Der Vater Isai, der nimmt alle großen, kräftigen und starken Männer. Aber der kleine David war es, den Gott erwählte. Er entscheidet, was und wofür der Mensch bestimmt und erwählt ist. Und Jesus ruft seine Jünger nacheinander raus. Und alle, die selber laufen, sind alles falsche Propheten, falsche Aposteln, falsche Evangelisten. Alle, die von sich aus was tun. Ich werde heute das tun. Oder wo die Menschen von sich aus bekehren. Nein, wir können nur bezeugen. Und wir sollten bezeugen. Und wir sollten Zeugen Jesu Christi sein. Egal wie. Einfach Traktate nehmen und einfach fangen an in ganz Kleinem. Du sagst, ja, aber ich möchte Resultate sehen. Wenn ich im Briefkasten so ein Traktat stecke, sehe ich nichts. Du weißt nicht, was da passiert. Wo ich jetzt das Internet habe und gerade unsere Predigt im Internet setze, ich bin verblüfft. Da aus irgendwo aus Süddeutschland hat mir heute diese Tage jemand geschrieben, weißt du, dreimal oder viermal geschieden und was weiß ich, aber ich finde zu Jesus wieder zurück. Finde ich toll, verstehst du? Mein Leben ist so vermurkst und verfahren und bitte beten Sie, dass mein Leben in die richtige Richtung kommt. Alles kaputt, das Haus ist futsch und das ist futsch. Weißt du, du glaubst gar nicht, was wie die Leute manchmal kommen. Die werden in keine Gemeinde kommen wie diese. Glaub mir das, die sind zu feige. Ich könnte Nachbar mich sehen. Oder die können mich sehen. Aber zu Hause nachts, verstehst du, da können sie Porno gucken und da können sie auch Predigten hören. Verstehst du? Da können sie alles. Das sieht ja keiner. Und Gott erwischt es. Als ich in Atlanta war, in einer Gemeinde mein Praktikum gemacht habe, da war ein Pastor mit 16.000 Mitgliedern und weißt du, dem wurde angeboten, der war Psychologe noch dabei, also Doktor der Psychologie und dann Pastor, und dem wurde angeboten, tagsüber Fernsehprogramme zu machen. Sagte, nee, danke, das sind nur Leute, die einfach zu viel Zeit haben. Ich möchte Mitternachtszeit haben. Und er hat für die Mitternachtszeit Programme, Zeit bekommen im Fernsehen und Radio und so weiter. Und da missioniert er mitternachts. Und das sind die Leute, die dann nach Hause fahren, betrunken irgendwo sind oder was auch immer ist. Und dann hat er so einer seiner Leute mitgebracht an den Tag, wo ich dort war. Und dieser Musiker, der hat bei dieser My Fair Lady, war der Hauptdarsteller und Musiker. Und der war rauschgesüchtig, der war kaputt, der war am Ende. Der wollte gegen ein Autobahnpfeiler fahren und sich das Leben nehmen. Und dann hört er eine Stimme aus dem Radio, Autoradio, tu dir nichts an, Gott liebt dich, Gott hat Interesse an deinem Leben. Und dann ist er an die Seite gegangen, hat die Predigt zu Ende gehört, den Mann geschrieben und so ist Verbindung hergekommen und zum Heiland, also kam er zum Heiland. Und gerade der, als er dann zu uns kam im Seminar, also kam, sagt er, heute Morgen habe ich schon zwei Veranstaltungen gehabt in der Schule. Weißt du, jeder will so einen Superstar sehen und hören. Und dann gibt er sein Zeugnis und er hat schon zwei Versammlungen, also zwei Stunden gehabt, wo er das weitergegeben hat. Weißt du, Leute bekehren sich und du bist verblüfft, wo die dann zum Glauben kommen. Muss der nicht unbedingt alles sehen. Wir wollen immer Ergebnisse sehen. Unsere Ergebnisse bekommen wir im Himmel. Dort wird dann die Auszahlung sein. Ei, du treuer Knecht, du hast nicht viel gehabt, aber du hast das Beste getan. Also, von Gott gesandt, von Gott berufen. Und alle, die nicht von Gott berufen sind, das sind Zauberer. Oder Leute wie Ananias und Sapphira, die übertreiben. Weißt du, Gott muss uns bestätigen, dass wir ihn verstanden haben. Ja, Herr, ich gehe, ich tue das, auch wenn es mir schwerfällt. Der Philippus, der Kämmerer, wird gerufen zum Kämmerer. Weißt du, mittendrin aus einer gesegneten Arbeit muss er da auf die Straße da nach Gaza gehen, die einsame Straße. Aber da führt er einen Menschen zu Jesus. Deshalb, ich will dir nur eines sagen, wie wichtig es ist, einen Menschen zu Jesus zu führen. Du weißt gar nicht, was dabei passiert. Und dieser eine Mensch, das war dieser Finanzminister der Königin Kandace. Und er bekehrt sich. Da liest der Prophet Jesaja, für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen und in seinen Wunden sind wir geheilt. Ha, Mann, wovon spricht der Prophet? Von sich selbst oder von jemand anders? Und dann kann Philippus sagen, er spricht von jemand anders, von Jesus Christus. Der ist gekommen. Und dann erzählt er den Weg des Heils und da kommen sie an eine Wasserpfütze vorbei. Da fragt er, weißt du, da muss man nicht lange vorbereiten, Seelsorge machen und schließlich ein paar Bibelverse auswendig lernen. Da ist Wasser. Was hindert mich das, dass ich mich taufen lasse? Ja, glaubst du an den Herrn Jesus Christus? Jawohl! Runter! Und schon passiert. Und dieser Kämmerer kommt frisch aus dem Wasser raus und der Heilige Geist entrückt den Philippus. Der fährt weiter und gerade das äthiopische Volk, das war das, die erste Nation, die zu Christus kam, durch diesen Kämmerer. Du weißt gar nicht, was du anstellst, wenn du Jesus ernst nimmst. Die wahren Diener Gottes sind so gesinnt wie Jesus, die lassen sich bewegen von dem Herrn zu gebrauchen, wo der Herr sie will, stellen keine großen Ansprüche. Weißt du, die sind ganz einfach und schlicht, bilden sich nichts ein, wissen nur Arbeiter. Und Geschwister, die Ernte ist groß, hat der Heiland gesagt. Aber wenige sind der Arbeiter. Es gibt viele Murkser. Aber wenige sind der Arbeiter der Ernte. Und bittet den Herrn um Arbeiter in seine Ernte. Ich möchte euch ein Gebetsanliegen, deshalb habe ich dieses Bild auch mit den betenden Händen hier. Betet, dass Gott Arbeiter sendet in seine Ernte, nicht in unsere Ernte, in seine Ernte. Wie geht das? Wie passiert das? Wie geschieht das? Weißt, wir müssen lernen mit kleinen Dingen, mit kleinen Zeugnissen. Weißt du, was Gott getan hat? so Kleinigkeiten. Ja, aber das ist eine Lappalie. Für dich ist es eine Lappalie. Aber für jemand anderes ist der Schlüssel. Und du brauchst gar nicht große Türschlösser. Verstehst du? Heutzutage braucht man kleine Schlüsselchen. Und du schließt da etwas auf. Du bringst jemanden in Beziehung zu Jesus. Mache, weißt du, du hast so viele Gelegenheiten. Diese Gelegenheit habe ich nicht. Aber du hast Gelegenheit in deinem Kreis, in deinem Kiez, in deiner Verwandtschaft. Und sei nicht neidisch auf andere. Weißt du, dieser Andreas, noch ganz kurz, ich habe nicht die Zeit und gehe auch nicht ganz durch, aber der Andreas ist nicht neidisch und eifersüchtig auf seinen großen Bruder Petrus. Och, lass doch, wenn mich gebraucht der Herr so, Petrus gebraucht er so. Und so soll es sein. Weißt du, wenn ein Bruder, und viele Christen haben Probleme in der Familie, weil die Schwester, der Bruder viel weiter ist, als ich und mehr hat als ich und so weiter. Doch bei Andreas ist keine Rivalität hier zu merken oder irgendwelche Entfremdung. Also der drängt sich immer vor. Und Petrus war ein schwieriger Fall. Hat sich immer vorgedrängt, immer Mundwerk offen. Ich. Verstehst du? Da sind die anderen gar nicht zum Zuge gekommen. Immer er war der gleich aus dem Boot gesprungen ist. Und dieser Andreas steht im Schatten, obwohl er der Erste war, der zum Heiland kam. Nur zur Erinnerung. Petrus neigte zur Dominanz. Und zwar wahrscheinlich schon von Kleid an. War impulsiv. Immer so, sagte immer das Falsche, im falschen Zeitpunkt. Zu schnell. Verstehst? Herr, das widerfahre dir nicht. Verstehst? Und dann war er gleich vom Teufel besessen. Oft war er dreist und ungeschickt, völlig voreilig, ungestüm. Und dennoch hat der Herr ihn gebraucht, mit seinem komischen Charakter, seinem kühnischen Charakter. Dennoch. Und auch dieser Andreas konnte ihn ausstehen. So aufdringlichen Bruder. Hast du solche, verstehst du, wie der Petrus war? Er wollte immer im Zentrum stehen, immer die Aufmerksamkeit haben, immer der Größte sein. Das war er. Und hier, du siehst, wie wird man ein Zeuge Jesu Christi? Der geht seinen Weg. Andreas, der Männliche hier, passende Bezeichnung für ihn. Und wir sollten auch als mutige Menschen da sein. Jesus braucht mutige Menschen, keine Feiglinge, Waschlappen und Duckmäuser. Er braucht mutige Menschen. Zum Alexander den Großen wurde mal ein Deserteur gebracht, der abgehauen ist von der Armee und steht vor, eigentlich Todeskandidat, steht vor dem Alexander und sagt, wie heißen Sie? Ich bin Alexander. Sage ich Ihnen, entweder legen Sie den Namen ab oder Sie sind so wie Alexander. Mutig, tapfer, entschlossen, entschieden oder Sie sind ein toter Mann. Christen sollten dem Herrn alle Ehre machen, wo sie sind. Und Andreas besaß so viele männliche Kennzeichen, Qualitäten, war mutig, entschlossen, besonnen, ruhig. Nicht weichlich. Weißt du, er war entschlossen, er hat sich nicht abhalten lassen, diesen Großmaul Petrus, Gott möge mir vergeben, dass ich sowas sage, Petrus, du vergibst mir auch, verstehst du, Großmaul, zu sagen, du, wir haben den Heiland gefunden, ich habe den Heiland gefunden. Ich folge Jesus nach. Und jetzt, was ist mit dir? Was ist mit dir? Geschwister, das ist dies. Wir lösen eine Bewegung aus. Wir glauben gar nicht, was wir auslösen, wenn wir mutig sind. Und dann wird der Herr uns mehr und mehr gebrauchen. Und ich möchte von meinem Leben sagen, es fing auch ganz klein an. Mal Traktätchen verteilen, mal dem ein bisschen erzählen, mal dem ein bisschen was erzählen vom Heiland. Ich hätte gerne gepredigt, verstehst du, aber nicht den Mumm gehabt und nicht das Zeug dazu gehabt. Verstehst du? Und ich bin nicht mal sicher, ob ich heute noch das Zeug habe. Aber ich predige trotzdem. Weil die Gnade Gottes mich treibt und drängt. So, ich verkündige Jesus und den Heiland. Ich suche jetzt noch ganz schnell zum Schluss eine Geschichte von dem amerikanischen Evangelisten Moody. Dieser amerikanische Evangelist, wie der bekehrt wurde, durch einen einfachen Sonntagsschullehrer, der einfach sich Zeit genommen hat für den Jungen. Dieser Junge war zu nichts zu gebrauchen, war ein Analphabet, der war aufsässig und was er alles so war. Und kannte die Bibel nicht. Und irgendwie hat Gott ihm gesagt, dieser Junge sollte den Heiland kennenlernen. Dieser Aufsässige. Gott will nicht die braven Heiligen, denn die meisten Heiligen sind Scheinheilige letztendlich irgendwo. Aber so richtigen Rabauken. So, und das war der Modi, immer nur überall Streit angefangen. Und so, und dann hat ihm jemand erzählt, ja, da arbeitet ein 19-jähriger Junge in Bostoner Schuhgeschäft hier. Und dieser Kimball, so hieß dieser Mann erscheint nur als Fußnote, ein Sonntagsschullehrer vom D.L. Modi. Aber dieser Mann war mutig. Er ging auf diesen Jungen zu. Zuerst einmal klopft sein Herz, als er sich entscheidet, ich will dem Jungen das Evangelium bringen. Wie erreiche ich was? Er ist im Schuhgeschäft und dann kommt er rein ins Schuhgeschäft. Ach, weiß, der Analphabet, der packt gerade die Kartons aus. Dort im Lager, gehen Sie im Lager. Und dann geht er ins Lager hin und freundet sich mit diesem Modi an. Und er hat Angst. Wie sage ich es diesem Jungen, dass er mehr braucht? Ich lade ihn in meine Sonntagsschule ein, hat ihn in die Sonntagsschule eingeladen. Der hat die ganze Sonntagsschule durcheinander gebracht. Erstens mal das, er schießt mit seiner Fragerei. Und Kimball schrieb, ich traf eine Entscheidung mit Modi über Christus und seine Seele zu sprechen. Und da hat er dann geredet. Aber also ich zuerst mal gesagt, soll ich das in der Geschäftszeit machen? Oder soll ich jetzt warten, bis er rauskommt aus dem Geschäft, aus dem Lager? Aber irgendwie hat es sein Herz genommen und sagt, Modi, du brauchst Jesus. Und so kam das ganz einfach. Dort im Lagerraum, wo er die Schuhe sortierte, ein Wort ergab das andere. Und Modi wurde willig, Jesus nachzufolgen. Also besuchte dann die Sonntagsschule. Und Modi wurde einer der großen Evangelisten der Neuzeit. Er stand vorne, obwohl er nicht richtig lesen konnte. Wenn er einen Satz geschrieben hat mit 6 Worten, hat er 7 Fehler gemacht. Verstehst du, er war nicht gebildet, aber Gott hat ihn gebraucht. Sein Charakter, seine Art. Und während der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sein Dienst hatte jenseits Atlantik und diesseits von Atlantik große, enorme Auswirkungen gehabt. Zehntausende Menschen bezeugten, dass sie durch seinen Dienst zum Glauben kamen, da ist dieser dann ja von Gott gebraucht worden, dass viele Missionare und Christen rauskamen. Ich habe viele Jahre auch noch hier in Berlin noch Modi-Filme vorgeführt, evangelistische Filme über Natur und Wissenschaft und so weiter, wie Gott Großes und Herrliches. Sind natürlich ein bisschen alt jetzt, sind überholt, gibt es noch moderne Filme, aber trotzdem. Später hat er sogar eine Bibelschule gegründet, Modi Bible Institute. Tausende von Missionaren sind ausgegangen um die ganze Welt. Aber hier hat einer, dieser Kimball, hat den Modi zum Herrn geführt. Hat Zivilcourage aufgebracht. Diesen Jungen, diesen doofen Kerl, diesen wilden, unbändigen Menschen. Und weißt du, was dann mit dem Modi war? Dann besucht er nachher ein bisschen sich ja normalisiert hat und christlich geworden ist und wusste, wo man sich benimmt, wurde eingeladen in eine Evangelistenkonferenz in Chicago und die reden, wie können wir unsere Welt für Jesus Christus erreichen? Da wird ein Referat nach dem anderen gehalten, die ganzen Herren in Zweireiher und Anzug und Krawatte und die halten Vorträge, wie können wir unsere Welt für Jesus erreichen? Und Modi brennt. Und er geht dann raus und fragt dann diesen Organisationsleiter, könnte ich die Halle haben für die Pause, dass ich in der Pause hier die wilden Leute von Chicago evangelisieren kann? Und ja, dann hat er gesagt, ja, die werden nicht kommen, brauchst nicht glauben. Wir kriegen sie nicht rein und du wirst sie auch nicht reinkriegen. Doch, sagt er, wir schaffen's. Er geht auf den Marktplatz von Chicago und stellt sich hin, guckt zuerst mal ein bisschen rum und plötzlich schreit er, es brennt! Und rennt, es brennt und alle rennen nach. Du musst vorstellen, 19. Jahrhundert. Es brennt und alle rennen nach. Und er rennt in die Kirche, in die Halle und alle Jungs rennen nach. Alle in die Kirche und er rennt weiter. Es brennt. Springt auf die Kanzel, aufs Pult und sagt, Leute, es brennt in meinem Herzen. Und dann sagt er so in 10 Minuten das Evangelium Und so ist er Evangelist geworden. Verstehst du? Aber zuerst musste er erreicht werden. Gott sucht sich seine Leute, seine Diener, seine Evangelisten, seine Prediger. Und alles geschah, weil ein Mann einen einzigen Menschen zu Christus führte. Ein Mann. Der Dienst von Mann zu Mann, wie beim Andreas, oder von Frau zu Frau, ist das Schwierigste. Weißt du, wenn du viele Leute hast, du wirst das Problem bei irgendjemand finden, der hat das Problem. Aber da, gerade mit einem Menschen zu arbeiten, da musst du das Problem des einen Menschen finden. Und das war Andreas so einer. Das ist ein Bild, die so im Stillen arbeiten. Und nicht nur so Augendiener sind was, wie viele tausend Leute haben wir zum Heiland geführt. Weißt du, das zählt nicht. Aber eigentlich zählt das ganze Zeug nicht. In aller Liebe, was bei Gott zählt, ist, wie ist deine Qualität, deine Lebensqualität geworden? Was ist aus deinem Leben geworden? Bist du sanftmütig? Bist du demütig geworden? Bist du Kind Gottes? Weißt du, das andere ist nur Nebenprodukt. Seelengewinn ist nur Nebenprodukt. Du bist begeistert von Jesus. Du liebst den Herrn Jesus. Du brennst für den Jesus. Du brennst in deinem Herzen für den Heiland. Andreas, wir wissen von ihm, Eusebius schreibt da, dass er sogar zu den Skiten gegangen ist, und in einem Bericht wird erzählt, dass er dort eine Frau eines römischen Provinzhalters zu Jesus geführt hat. Eine einzige Frau, eine politische Frau und so weiter. Und das hat den Mann so aufgebracht, dass der Andreas diese Frau, seine Frau zum Heiland geführt hat. Und er verlangte von seiner Frau, dass sie Jesus widerruft oder Jesus aufgibt. Und sie lehnte ab. Und da wurde Andreas gekreuzigt. Wir haben dieses Andreaskreuz, dieses Schrägkreuz. Andreas wurde gekreuzigt. Und der Statthalter hat ihn gequält. Und damit er richtig leidet, hat man ihn nicht ans Kreuz genagelt, sondern ans Kreuz gebunden. 2 Tage lang quält er sich an diesem x-förmigen Kreuz. Und wir wissen von den Berichten, oder Eusebius beschreibt es in seinen Annalen, beschreibt es, dass die Leute, wo sie vorbeigingen, mitten am Kreuz, wo dieser Andreas hängt, hat er immer noch von Jesus geredet. Immer noch von Jesus geredet und nicht geschwiegen. Du siehst also, ein lebenslanger Dienst ist diese Berufung gewesen. Nicht nur so ab und zu mal ganz schnell Halleluja und dann wieder weg. Nein, konstant und kontinuierlich. Und sein Name, wenn das neue Jerusalem herabkommt, wird eines der Grundsteine Andreas-Grundstein sein. Ein Andreas-Grundstein. Die Tore werden die Fundamente haben, und die Fundamente werden die Aposteln sein, die ihr Leben nicht geliebt haben, die ihr Leben hingegeben haben. Andreas. Lieber Heiland, ich danke dir, dass du jeden Einzelnen rufst und jeden Einzelnen berufst, dir zu dienen. Du möchtest auch uns zeigen, was es für jeden Einzelnen seine Aufgabe. Ich kann die Aufgabe nicht dirigieren und delegieren. Du machst es, Herr Jesus. Du bist der Wunderwirker. Du bist der Heilsvollbringer. Du hast das Werk angefangen und du machst es weiter. Und du wirst auch heute weitermachen, dass so viele Menschen auch hier in Berlin dein Wort hören werden und dein Wort erleben als die Wahrheit, als die Kraft, als das Fundament. Und wer deinem Wort vertraut, der hat nicht auf Sand gebaut. Herr, ich danke dir für die Herrlichkeit des Evangeliums. Amen. Amen. Praise Gott.